Vom Deich ins Ohr. Der Bremerhaven-Podcast.
Hi Corinna.
Hallo Tanja.
Kannst du dich noch an unseren Theaterbesuch in der Szene- und Kulturmeile Alte Bürger im Piccolo-Hafentheater erinnern?
Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, weil das nämlich wirklich ein ganz außergewöhnlicher und bezaubernder Abend war. Nicht nur, dass wir beide den zusammen verbracht haben, sondern auch, weil wir uns ein ganz tolles Stück im Piccolo-Theater angeschaut haben.
Ja, und Piccolo steht wirklich sinngemäß für die Größe dieses Theaters. Es ist nämlich ein Zimmertheater und wir beide waren dort zu Macho Man, aber es gibt noch ganz, ganz viele andere Aufführungen.
Ja, genau. Du hast es eben schon beschrieben. Es ist wirklich ein kleines Mini-Theater und am Anfang hatte ich Angst, dass ich irgendwie mitspielen muss, weil man so dicht an der Bühne ist und es eigentlich dort eine total schöne Atmosphäre ist, weil es eben praktisch wie so ein kleines privates Theater, wie so eine private Aufführung sitzt man da mit nicht ganz so vielen, sondern es ist eine schöne Stimmung da. Und das Stück war auch ganz bezaubernd. Es war ein One-Man-Stück und ich muss sagen, ich war total beeindruckt von der schauspielerischen Leistung, dass man da über anderthalb Stunden ein Publikum unterhalten kann, indem man sich so viel Text merkt und mit so viel Spielfreude da auf der Bühne steht und da die Inhalte rüberbringt. Das fand ich schon sehr beeindruckend.
Und One-Man-Show, also beziehungsweise One-Man-Stück, das ganze Theater ist eigentlich mehr oder weniger eine One-Man-Show. Nämlich der Leiter Daniel Meyer-Dingrefe ist mit viel Herzblut und Engagement dabei. Und ich bin sehr traurig, weil er verlässt jetzt das Theater. Und heute habe ich ihn dann bei mir am Mikrofon und wir hören mal rein, was er dann alles so erlebt hat.
Das machen wir.
Bei mir zu Gast ist heute Daniel Meyer-Dingrefe, Theaterleiter vom Piccolo Teatro Hafentheater. Und ich begrüße ihn mit einem lachenden und einem weinenden Auge, weil für mich ist es sehr traurig, das Piccolo Teatro ist eins meiner Lieblingstheater in Bremerhaven und ich bin dort bei vielen, vielen Vorstellungen gewesen. Und Daniel gibt die Leitung des Theaters jetzt ab. Aber erstmal herzlich willkommen, Daniel.
Dankeschön, ich freue mich, dass ich hier bin.
Ich freue mich auch, dass du bei uns bist. Das Piccolo Teatro Hafentheater, in der Szene- und Kulturmeile Alte Bürger angesiedelt. Und ich nenne es immer liebevoll Zimmertheater, weil es ein kleines, ganz liebenswertes Theater ist.
Ja, es hat insgesamt 80 Quadratmeter.
Ja.
Davon sind...
Das muss man sich mal vorstellen, das haben andere Leute als Wohnung und da ist ein ganzes Theater untergebracht.
Davon ist der öffentliche Bereich sozusagen vom Eingang bis zur Bühne ungefähr 60 bis 70 Quadratmeter.
Ja.
Hinter der Bühne ist dann noch ein Raum für die Schauspielenden, für vor der Vorstellung und während der Vorstellung und ein WC.
Und dann ist ja auch gleichzeitig noch Kasse und Bar und dann die Garderobe und über der Garderobe ist ja der Technikraum, die Technikbühne, sage ich mal.
Ja, der Technikbereich. Da war ich einmal, weil ich diese steile, senkrechte Treppe nicht raufkomme.
Ja, das glaube ich dir. Ich habe das auch schon oft gedacht, wie die da hochklettern und wieder runterklettern.
Ja,
es ist
sind
ja wirklich
sehr sportlich.
Ja.
Das habe ich auch jedes Mal bei jeder Vorstellung bewundert.
Ja.
Von den Freiwilligen, die Bundesfreiwilligendienstleistenden haben meistens die Technik gemacht.
Ja, auch das diese Menschen sind mit Herzblut dabei, ne?
Ja, ja.
Wie viele Plätze hat dein Theater?
Es hat jetzt 60 Plätze. Mhm. Es hatte bis vor nicht allzu langer Zeit 54 Plätze, das hängt damit zusammen, dass wir durch Spenden von der Bürgerstiftung und vom Förderverein des Stadttheaters Mittel bekommen haben, um neue Stühle anzuschaffen. Die haben wir seit Dezember letztes Jahr.
Ich durfte schon drauf Platz nehmen, die sind jetzt ganz edel und schön gepolstert, sehr bequem.
Ja, da sind wir auch sehr glücklich und es sind 6 Plätze mehr pro Vorstellung.
Das macht sich bemerkbar.
Genau,
ja. Erzähl mal, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen?
Ich war vorher viele Jahre, insgesamt 23 Jahre in England, in Wales und in England, war da Hochschullehrer für Theaterwissenschaften.
Ja.
Von 91 bis 94 habe ich promoviert in London in Theaterwissenschaften. Dann von 94 bis 2007 in Wales und dann 2007 bis 2017 in Lincoln.
Ja.
Und fand dann, dass ich noch ein paar Jahre Praxis machen wollte. Nur Praxis.
Ja.
Im Vergleich zu Lehre und Forschung mit etwas Praxis.
Mhm.
Und habe dann in England meine Hochschullehrertätigkeit aufgegeben.
Ja.
Habe dann noch anderthalb Jahre ungefähr sozusagen die Reste da abgewickelt.
Mhm.
Und habe mich gleichzeitig als Hörbuchsprecher war ich tätig.
Stimmt, da muss ich einhaken. Du hast Hörbücher eingesprochen und zwar nicht nur das, sondern auch, glaube ich, eins deiner eigenen Bücher und eins deiner Tochter. Ist das richtig?
Die habe ich dann später während der Corona-Zeit aufgenommen.
Also du bist auch noch Autor?
Ja, nach der Pensionierung vom Hochschuldienst habe ich einen Roman geschrieben.
Mhm. Wie heißt der? Wir können ja gleich mal ein bisschen Werbung machen hier.
Ja, das eigene Buch ist Der Blick über die Bucht.
Ja.
Ursprünglich auf Englisch geschrieben, dann ins Deutsche übersetzt. Und das habe ich während der Corona-Zeit eingesprochen.
Mhm.
Und auch das Buch meiner Tochter, Unsere eigenen Erinnerungen.
Ist das auch ein Roman?
Auch ein Roman.
Mhm.
Den hatte sie geschrieben, als sie 16 war.
Nein.
Das Buch war auch ursprünglich in Englisch.
Ja.
Das habe ich dann ins Deutsche übersetzt.
Mhm.
Und dann auch während der Corona-Zeit eingesprochen. Aber die Texte, die ich in den anderthalb Jahren 2018, 19 eingesprochen hatte,
noch ja.
Während ich noch in England wohnte, waren in erster Linie sehr einfach gehaltene Sachbüchertexte.
Mhm.
Und das war interessant und auch erfolgreich. Ich habe in den anderthalb Jahren 82 Titel eingesprochen. Aber das hatte keine Zukunftsperspektive, denn da sitzt man alleine im Studio oder im Privatraum mit Decken drumherum, damit es die entsprechende Akustik hat.
Ja.
Und liest dann vor sich hin.
Ja. Eine einsame Aufgabe.
Eine sehr einsame Aufgabe. Und wenn es dann auch von der Qualität her Texte sind, wo man dann versucht, während man liest, noch die Grammatikfehler zu korrigieren, damit man die nicht mitspricht. Und die Thematik, die Biene, die Schildkröte, die Merowinger, Betriebswirtschafts 1 bis 200.000. So jetzt etwas übertrieben, aber
ja.
Ich glaube, der Sinn kommt rüber. Wenn man sowas dann, das kann man auch nicht auf die Dauer machen.
Nee, das glaube ich.
Und dann habe ich mich in Theapolis eingeschrieben, eine sehr wichtige Plattform hier in Deutschland für Theaterjobs und auch Theaterinformationen.
Ja.
Und da hatte dann Roberto Wittmer, mein Vorgänger und Mitgründer des Theaters, des Piccolo Teatro, seine Nachfolge annonciert.
War dir denn klar, dass du ein Theater übernehmen willst oder wäre auch okay gewesen, wenn du als Intendant an ein Theater gegangen wärst?
Das wäre von meinem Profil her nicht so wahrscheinlich gewesen.
Mhm.
Deshalb war ein Privattheater da schon das, wo ich mich in erster Linie für interessiert habe, als ich die Anzeigen da gesehen habe.
Ja.
Und dann habe ich Roberto angesprochen, habe ihm so gesagt, wer ich bin, was ich gemacht habe, wieso ich Interesse habe. Und dann hat er mich eingeladen, sich mit mir eine Vorstellung anzusehen hier.
Mhm.
Und das war Dirk Böhlings Stück über Lale Andersen. Und dann hatte er mich anschließend noch zum Essen eingeladen in ein Restaurant in der Nähe.
Ja.
Und zufällig, ich weiß nicht, ob wirklich zufällig, war dann auch noch ein Mitbewerber dabei.
Mhm.
Den er angeblich aus Versehen für den gleichen Termin bestellt hatte.
Ja.
Und er fragte mich dann, ob das irgendwie ein Problem für mich sein würde, dass ich zusammen mit dem Mitbewerber dann zum Essen eingeladen
ja.
wäre. Das war es für mich überhaupt nicht, weil aus England kenne ich die Situation, dass man am Abend vor einem Vorstellungsgespräch noch mit den potenziellen zukünftigen KollegInnen essen geht.
Ah, okay.
Damit die sehen können, ob man nicht nur auf dem Papier toll aussieht, sondern auch als Mitmensch.
Ob die Chemie auch ein bisschen stimmt,
Kollege
ja.
Kollege akzeptabel ist, nicht?
Ja.
Ob das stimmt. Also für mich war das kein Problem, für den Kollegen schon eher, glaube ich.
Ja, das war bestimmt überraschend, wenn er das nicht vorher ja. wusste.
Ja, und wir haben dann ihn sehr viel gefragt.
Ja.
Seine Fragen wurden dann eher einsilbiger beantwortet.
Mhm.
Und gegen Ende des Abendessens musste der Kollege nochmal verschwinden. Und dann habe ich Roberto gesagt, wenn ich dieses Theater übernehme, dann baue ich natürlich auf dem auf, was du erreicht hast, was du hier gemacht hast. Und das ist großartig. Aber ich bin nicht du.
Ja.
Es hat jetzt deinen Geist.
Ja.
Und es wird dann hoffentlich meinen Geist kriegen.
Das hätte riskant sein können. Ne?
Aber, ich
könnte
ja,
mir vorstellen,
ja.
dass es schwer ist, loszulassen. Und wenn du ihm das so klar sagst, er hatte das ja bis dahin 8 Jahre geführt oder 7, ne?
Ja, genau.
Und wie hat er reagiert?
Nachdenklich an dem Moment, aber hat mir dann eine Woche später das Angebot gemacht, Und dabei dann auch schon gesagt, also diese letzte Bemerkung hätte ihn sehr zum Nachdenken gebracht und hätte letztendlich den Ausschlag gegeben, es wären insgesamt 7, 8 Kandidaten gewesen, ja, die sich vorgestellt hätten, mir das Angebot zu machen.
Guck mal, ja, da hast du ihm das nochmal so richtig vor Augen geführt, was es auch bedeutet, ne? Ja,
und das ist jetzt auch für mich die Situation. Irgendwann wusste ich, dass ich es weitergeben wollte. Ich habe dann die Personen angesprochen, die ich jetzt kenne, von denen ich mir vorstellen konnte, dass sie es vielleicht interessieren würde, das zu übernehmen. Und die meisten haben dann relativ schnell geantwortet, tolle Idee, vielen Dank, dass du an mich denkst, aber aus den und den Gründen nichts für mich. Und Vania und Andreas Brendel haben sofort gesagt, jawohl, das machen wir.
Was hättest du gemacht, wenn du jetzt niemanden gefunden hättest? Ist dieser Termin, den du dir jetzt vorgenommen hast, auszuscheiden, ist der fix gewesen oder hättest du auch noch ein halbes oder ein Jahr weitergemacht?
Ich hätte auch noch weitergemacht. Ich hätte es dann wahrscheinlich gemacht wie Roberto, nämlich es auf Theapolis inseriert und dann mal gesehen, wer sich meldet.
Aber wie bist du denn damals überhaupt auf Bremerhaven gekommen? Du bist ja kein gebürtiger Bremerhavener und England ist ja auch nicht gleich ums Eck.
Nein, ich habe die Annonce gesehen, wie gesagt, von Roberto.
Ja.
Und das hat mich sofort angesprochen. Zum einen, weil ich Bremen etwas kenne.
Ja.
Die Verwandten, die es in Deutschland gibt, die sind alle irgendwie in Bremen immer schon gewesen.
Mhm.
Bin da also auch mein ganzes Leben lang, von wo auch immer ich dann wohnte in Deutschland, da dann hingefahren, um in erster Linie Großmutter und Tante zu besuchen.
Mhm.
Und auch andere Verwandte dann in dem Zusammenhang, alles mütterlicherseits. Und habe mir das dann ja, wie gesagt, angesehen und das hat mich so angesprochen, dass ich dann auch den Schritt gemacht habe.
Bist du genauso verliebt in das Theater, wie ich es jetzt bin?
Ja, ich hatte am Sonntag dann im Oktober das Angebot, habe das auch an dem Tag gleich angenommen.
Ja.
Bin am Montag zum Immobilienmakler gegangen und habe gesagt, ich möchte mein Haus auf den Markt geben, weil ich das brauchte, um die Ablöse zu zahlen.
Ach, du hattest da auch ein Eigentum in England?
Ja.
Okay.
Und das war gerade so die tiefste Phase der Flaute nach der Entscheidung von Brexit.
Oh nein.
Und der Makler sagte mir dann auch ganz offen, wir haben normalerweise in unserem Portfolio 70, 80 Besichtigungen pro Tag, also für 200, 300 Objekte.
Ja.
Im Moment haben wir 2 bis 3.
Oh nein.
Es könnte also sein, dass das 4, 5 Jahre dauert, bis sie ihr Haus verkaufen.
Ach, du liebes bisschen, ja.
Ich habe es dann trotzdem auf den Markt gesetzt und nach einem halben Jahr haben wir dann alle Verträge geschlossen und es ging über die Bühne. Und wir haben auch nicht viel weniger gekriegt, als wir erwartet hatten.
Als angesetzt war.
Als angesetzt war. Ja, das hat dann auch geklappt.
Guck mal, dann sollte es so sein.
Ja.
Aber es hätte dich ja auch sonst wohin verschlagen können, ne? Also innerhalb Englands oder auch nach Düsseldorf oder wo auch immer,
genau,
ne? Fühlst du dich denn jetzt wohl bei uns?
Ja, sehr.
Gut, das klang jetzt auch ehrlich.
Ja. Ich bleibe auch hier, wenn ich das Theater abgegeben habe.
Ach, wie schön.
Auf jeden Fall.
Was hast du denn dann umgesetzt im Theater? Also wie bist du daran gegangen? Das eine ist ja vielleicht, was du machen willst, das andere aber ja auch, dann hast du uns als Publikum kennengelernt, beziehungsweise ja gesehen, was Roberto vorher gemacht hat. Da kannst du ja wahrscheinlich nicht komplett was anderes machen. Dann wäre es vielleicht schwierig gewesen mit den Zuschauenden. Wie ist das gelaufen?
Also das erste Stück habe ich gemacht, weil Roberto mich gebeten hatte, das als erstes Stück zu machen.
Ja.
Er sagte, ich habe dem Regisseur, mit dem ich früher zusammengearbeitet habe, noch diese Inszenierung versprochen.
Mhm.
Und ich möchte dich bitten, also er wollte mich bitten, dass ich das für ihn mache sozusagen.
Ja.
Dass ich ihm das gestatte, dass er noch auch mal, er machte das Bühnenbild und der Regisseur macht die Inszenierung und die dafür vorgesehene Schauspielerinnen, Schauspieler spielen die Rollen.
Mhm.
Und das war Michael Gruner, der mir noch aus meiner Zeit vor England als namhafter Theatermacher ein Begriff war. Und ich sagte, ich bin doch nicht blöde und lehne Michael Gruner ab. Und das war dann auch eine entsprechend sehr, sehr gute Inszenierung. Und weil es noch sozusagen etwas mit Roberto zu tun hatte, kam das Publikum auch noch in den Zahlen, die vorher da waren.
Mhm.
Danach brach es dann etwas ein, weil ich ja vollkommen unbeschriebenes Blatt war.
Meinst du das?
Ja.
Deswegen sind Zuschauende nicht gekommen?
Ja, da haben sie erstmal, es haben auch mir viele gesagt, die später dann wiedergekommen sind. Wir wollten erstmal sehen, was der Neue so macht, wie der so ist.
Was?
Ja.
Also ich habe das nicht so gemacht. Ich war gleich neugierig.
Ja.
Und das war dann aber ja auch gleich schwer, ne?
Also, ja, das
oder vielleicht auch beängstigend oder so.
Die erste Inszenierung, die ich dann sozusagen zu verantworten hatte, waren die Perser. Das ist ja nun keine Komödie, wie sonst hier üblich war.
Ja.
Das hatte Roberto auch gesagt, bist du eigentlich blöde, damit anzufangen. Und dann habe ich gesagt, das muss ich und das will ich, weil ich vor meiner Zeit hier als Regisseur in Deutschland einmal zusammenarbeiten wollte als Schauspieler auf der Bühne.
Ja.
Und mit einem Regisseur, dem ich wirklich blind vertraue.
Okay.
Und das war und ist Heinz-Uwe Haus,
ja,
der seinerzeit der jüngste Regisseur am Deutschen Theater in Berlin war.
Wow.
Und auch bei Manfred Weckwerth in zweiter Position sozusagen das Regieinstitut in der damaligen DDR in Berlin geleitet hat und den ich von einer theaterwissenschaftlichen Konferenz seit 1996 kenne.
Ja.
Und der hat dann die Perser inszeniert und das war natürlich für das Publikum etwas ganz anderes.
Und da standst du selber auf der Bühne?
Da stand ich selber auf der Bühne.
Das heißt, der neue Theaterleiter hat sich praktisch dem Publikum dann auch noch auf der Bühne vorgestellt.
Ja, das habe ich. Und es war für mich besonders schwer, weil ich diese Rolle noch vor 40 Jahren einer Schule in der Theater AG gespielt hatte.
Ach.
Die Rolle des Daraios, des Geistes der oder Erscheinung des Daraios in den Persern. Und wusste den Text und weiß den auch immer noch so ziemlich auswendig aus der Übersetzung, die wir damals in der Schule benutzt hatten.
Ja.
Heinz-Uwe Haus hatte sich aber für eine andere Übersetzung entschieden.
Oh.
Und das war nun bei mir in jeder Probe und vor allem auch in jeder Vorstellung, musste ich fast bei jedem Wort, bei jedem Satz gegen die alte, noch in meinem Kopf vorhandene Wortwahl und Intonation, ja, und alles kämpfen, um das Neue hervorzubringen, so wie es inszeniert war von Heinz-Uwe Haus.
Was für eine Herausforderung.
Das war wirklich.
Also da hast du aber ja wirklich sämtliche Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
Und es war eben auch hochinteressant, so seine Probenarbeit zu erleben, die Einstellung zu erleben, die er hatte zur Probenarbeit, zu den SchauspielerInnen, mit denen er arbeitete. Und wie er jeden, jede auf seiner, ihrer Ebene empfangen, abgeholt hat und dann zu dem jeweils für diese Person höchsten Ebene im Rahmen der 6 Wochen Probenzeit und allen sonstigen Gegebenheiten zu führen. Und das hatte ich erhofft, das hat's gegeben und das konnte ich mir dann sozusagen auch als Vorbild nehmen,
ja,
und als Beispiel nehmen für meine eigene Regietätigkeit.
Mhm.
Auf der Bühne war ich danach nicht nochmal wieder,
ja,
also nicht mit Text, mit wirklichem Text. Ich war in dem einen Stück ein Geiger, der aber nie zum Zuge kommt zu spielen, weil immer eine andere Figur aus dem Stück dann plötzlich dazwischen funkt.
Ja.
Aber das war ja nicht wirklich eine Rolle.
Mhm.
Aber es hat mir sehr viel geholfen, diese Arbeit mit den Persern, die Theaterarbeit in dieser Zeit mir zu erarbeiten. Und fing es an, dass das Publikum Vertrauen fand. Und dann kam Corona.
Ja.
Dann hatten wir eine Serie von guten Vorstellungen von Willie Russells Bildung für Rita.
Mhm.
Und am 13. Februar war das, glaube ich, hatten wir noch eine Vorstellung gehabt mit 6 Leuten, weil die Leute schon weniger kamen wegen Corona.
Ja.
Und es kam auch schon ein Facebook-Kommentar, wieso haben sie noch auf, das ist doch unverantwortlich.
Ja.
Und nach der Pause waren es dann, in dieser Vorstellung waren es dann auch nur noch 3, weil von den 6 einige husteten. Und dann kam um 22 Uhr die Mitteilung von Herrn Frost, dass ab Samstag das Stadttheater zu sein würde. Und dann habe ich mich dem natürlich angeschlossen.
Der Super-GAU.
Ja, und dann dachten wir, wir hatten ja keine Ahnung, wie lange das dauert, nicht? Wir dachten, nee, also es ist immer erstmal für 14 Tage zu.
Ja.
So im Nachhinein.
Ja, auch als man dann wieder aufmachen durfte, aber mit den reduzierten Plätzen. Aber du hast ja die kompletten Kosten. Und
ja, Gott sei Dank funktionierte das mit den staatlichen Hilfen über die BIS hier in Bremerhaven wahnsinnig gut und sehr, sehr schnell und unproblematisch.
Ja.
Und durch meinen sehr guten Steuerberater dann später auch so, als das über den Steuerberater eingereicht werden musste, dass ich insgesamt bisher, toi, 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 nichts habe zurückzahlen müssen. Während also ich von anderen KollegInnen in der freien Szene hier und anderswo auch gehört habe, dass die sehr viel zurückzahlen mussten und dass die das letztendlich auf nicht so gute Beratung durch ihre Steuerberater, ja, dem geben die die Schuld oder die Verantwortung.
Ja, ist dramatisch, ne? Ja. Das kann wirklich das Aus sein.
Ja.
Du bist ja nun auch mehr oder weniger eine One-Man-Show. Also ja, eigentlich bist du eine One-Man-Show. Nur mit der Unterstützung von den Bundesfreiwilligen.
Ja, wir hatten
Mitarbeitenden, ja.
Bundesfreiwilligen Dienstleistenden.
Ja, so heißt es.
Also wir hatten jeweils eine Person in dieser Kapazität.
Ja.
Jeweils für 1 bis 1,5 Jahre oder 2 Jahre, je nachdem, wie die Regelungen waren. Und das war immer absolut notwendig. Und seinerzeit vom Anfang bis zum Sommer 24 hat auch Frido Stucke sehr, sehr viel getan.
Ja, das war ja auch eine Perle,
ja,
die Perle des Theaters.
Ja. Mhm. Er hat also selber geschrieben, selber inszeniert, hat alle Bühnenbilder entworfen, gebaut, umgesetzt, hat die Freiwilligen in die Technik eingewiesen, hat sich die Technik auch selbst erstmal erarbeitet, war ja auch schon unter Roberto dabei, in mehr oder weniger intensiv, aber auch sehr intensiv, wenn er dabei war, kannte das Theater also auch schon, kannte die Gegebenheiten und hatte dann leider im Sommer 24 einen Schlaganfall und kann seit der Zeit im Theater nicht mehr tätig sein.
Schlimmes Schicksal, ja. Der fehlt auch.
Ja, absolut.
Du sagtest eben, dass so nebenbei, dass er das so gemacht hat. Also das Bühnenbild ändert sich ja auch immer und anders als bei großen Theatern, wo ja eine ganze Crew dahinter steckt. Ihr müsst auch handwerklich sehr begabt sein,
ja,
ne? Also du
ja
auch. Das ist ja nicht, dass die das alleine gebaut haben. Da müssen vom Equipment bis auch Wänden und Vorhänge und was weiß ich, was ihr dann alles da habt.
Ja, also Frido hat das alles selber alleine gemacht.
Ach, der hat es ganz alleine gemacht?
Der hat es ganz alleine gemacht.
Okay.
Der hat sich mit dem Team unterhalten, mit den Schauspielenden und mir als Regisseur oder
ja,
wer immer sonst der Regisseur war. Und dann sind wir zusammen zu einem Bühnenbildentwurf oder Gedanken gekommen und das hat er dann umgesetzt. Er hat also tatsächlich dann auch die Bauteile, die Wände, die gestrichen, gebaut für Shirley Valentine. Für Shirley Valentine hatten wir eine Art Einbauküche, die hat er selber gebaut.
Wahnsinn.
Für Damenabend hatten wir eine Herdecke, die hat er gebaut, hat sich dann zum Teil Sachen, ist oft so durch die Straßen gefahren,
ja,
mit seinem Auto und hat dann eingesammelt, was gerade für ein Sperrmüll draußen stand.
Was gut erhalten war und was
genau,
er dann weiterverwenden konnte.
Zum Beispiel die Ofentür,
ja,
haben wir davon gehabt. Für ein anderes Stück so einen alten Kühlschrank, aus dem er dann natürlich den Motor und sowas ausgebaut,
ja,
hat, damit es auch vom Gewicht her zu handhaben ist.
Ja.
Ja.
Wie nachhaltig und kostensparend.
Ja, und das haben Andreas und Vania Brendel gemacht, nachdem Frido nicht mehr zur Verfügung stand.
Mhm. Ja, und das sind jetzt auch deine beiden Nachfolgenden,
ja,
ne?
Ja.
Ihr kennt euch jetzt schon lange, ne? Die standen und stehen schon oft bei dir auf der Bühne.
Das ist richtig, ja. Andreas war der erste Schauspieler, der sich im Rahmen der Besetzung für die Perser bei uns in einem Vorsprechen vorgestellt hat.
Aha.
Empfohlen durch die Bundesagentur für Arbeit, die Sektion für Schauspieler.
Ja.
Und Vania war dabei, seine Frau. Und ich wusste sofort, dass sie eine ideale Besetzung ist für ein Stück, was ich für später dann schon geplant hatte.
Ah, hattest du schon gleich im Kopf.
Ja, und dann habe ich sie eingeladen, auch für ein separates Vorsprechen. Das Vorsprechen hat das dann bestätigt. Und dann hat sich das natürlich ein bisschen verzögert dann durch Corona. Wir haben also, glaube ich, 3-mal angefangen und erst beim 3. Mal hatte es dann Aussichten, also mit den Proben.
Mhm.
Erst beim 3. Mal hatte es dann Aussichten, dass es auch zu einer Aufführung kommt. Ja, und in dieser Corona-Zeit haben wir dann für jede Produktion, die wir dann geprobt haben und dann auch aufgeführt haben, so in der ersten Probe gesagt, so, wie geht's uns denn mit Corona? Und dann haben wir 1 Stunde lang rumgeschimpft.
Ja.
Und dann haben wir gefragt, habe ich gefragt, so, wie fühlt ihr euch jetzt? Ja, vollkommen platt und ausgelaucht und sauer und frustriert. Ja gut, das können wir jetzt die nächsten 6 Wochen jeden Tag so machen. Aber dann kommen wir nicht viel zum Proben. Und wenn wir proben, sind wir nur überschattet von diesem allen. Also haben wir das jetzt einmal gemacht. Wenn wir uns noch daran erinnern wollen, haben wir das in Erinnerung. Und jetzt machen wir unsere Proben.
Wann waren die denn das erste Mal bei dir auf der Bühne? Weißt du das noch?
Andreas dann schon bei den Persern. Das
ach,
war
da hat
so,
er schon,
da
also hat das er, hat schon gleich geklappt,
ja,
mit dem das, Vorsprechen.
Ja,
da war
genau
eine optimale Besetzung.
Ja, das war also ab Oktober, November 2019.
Mhm.
Und im Sommer 2020, da war ja mal ein paar Monate Luft zwischen zwei Lockdowns.
Stimmt, ja, bevor wir alle aufgeatmet haben.
Da hat Andreas für minimales Geld, da gab es diese Unterstützungen noch nicht, also die für Neustadt Kultur, speziell für Privattheater, da hat er allein in der Sauna gespielt.
Ja, das habe ich auch gesehen.
Und das war ja das erfolgreichste Stück, die erfolgreichste Inszenierung unter Roberto Widmer. Aber mit einem ganz anderen Schauspieler, Guido Fuchs.
Ja.
Den du ja auch hier hattest.
Genau, richtig.
Zum Interview.
Der ja bei dir Dinner for One gegeben hat.
Mhm. Ein eher robusterer Typ.
Mhm.
Und Andreas ist ganz anders, zarter beseitet insofern. Und deshalb war das dann auch ein ganz anderer Typ, den er auf der Bühne dann mit derselben Rolle verkörperte.
Ja.
Und viele Leute sind dann gekommen, um zu sehen, wie es denn irgendein anderer machen kann, weil Guido Fuchs ihnen so gut gefallen hatte.
Ach, alles klar.
Um also den Vergleich zu haben.
Ja.
Und das war dann auch...
Harte Herausforderung.
Ja, es hat aber Spaß gemacht. Wir hatten dann auch ein langes Gespräch dann per Zoom oder was dann immer gerade aktuell war an Technik mit einem Freund von mir, der ist Rechtsanwalt.
Mhm.
Und die Hauptfigur ist ja Rechtsanwalt, sodass wir dadurch dann so ein bisschen Hintergrundinformation und Wissen bekommen haben über die Rolle, über die Natur eines Rechtsanwalts. Was von dem, was da im Stück steht, könnte wirklich so gewesen sein? Was ist dramatische Überspitzung?
Und solche, also es langt nicht nur, sich den Text anzueignen, da gehört auch noch Recherche dazu, um sich da wirklich reinzufinden
in die Rolle. Ja, und das habe ich immer gerne gemacht. Zum Beispiel hatten wir ein Stück, die Tanzstunde, über einen autistischen, jungen, relativ jungen Professor in Amerika, der eine Tanzstunde haben will, um auf einer Preisverleihung dann beim anschließenden Tanz auch mittanzen zu können, wo er den Preis bekommt. Und da hatten wir Unterstützung durch den Leiter des Therapiezentrums für Autismus hier in Bremerhaven, aber für die ganze Gegend, Dr. Anas Naschew.
Den hatte ich auch schon hier im Studio.
Siehste? Und der hat dann in mehreren langen Treffen sich mit den Schauspielern, insbesondere dem Schauspieler des Autisten, unterhalten und hat dem also sehr gut geholfen, sich auch zu sehen, was passt an Verhaltensweisen und wie stimmt es mit dem Text. Passt der noch? Stimmt da alles vom Fachlichen her?
Aber wie toll auch, dass er euch da unterstützt hat. Ich meine, das ist ja nicht seine eigentliche Aufgabe.
Nein.
Und dass er sich da Zeit genommen hat und...
Ja. Da waren wir auch ganz begeistert. Und wir hatten dann auch eine Veranstaltung speziell für seine Klienten und Angehörige. Das wurde nicht so zahlreich aufgenommen, aber bei denen ein Vater mit Sohn, ein Vater mit Tochter, die waren wirklich begeistert.
Das ist natürlich dann auch nochmal richtig eine Anerkennung, wenn ihr das so toll umgesetzt habt. Super.
Und auch interessante Publikumsreaktionen, gerade bei dem Stück. Eine Erzieherin sagte, jetzt weiß ich, wie dies und dies Kind in meiner Gruppe in 20 Jahren sein könnte.
Ja, guck mal.
Und weiß auch mehr darüber, warum er oder sie so ist, wie sie ist.
Mhm. Ja, wie wertvoll, ne?
Ja.
Da greift es ja wirklich Theaterbildet.
Und
im wahrsten Sinne des Wortes.
Auf praktischerer Ebene, wir hatten ein Stück, das hieß Damenabend.
Mhm.
Wo eine Frau ihre Freundin einlädt und dann für die kocht. Und sie ist unter den Damen die Spezialistin für Portwein. Und naja, wir wussten, dass es Portwein gibt, mehr nicht. Und wir hatten dann den Betreiber von Jacques Weindepot.
Ach, der hat euch dann Infos gegeben.
Der hat uns dann eine Privataudienz sozusagen.
Ach, super.
Hat uns da eingeladen in seine Räumlichkeiten.
Ja.
Und dann hatten wir nach anderthalb Stunden sehr viel mehr über Portwein. Und das bringt natürlich dann auch für die Schauspielerin, die die Rolle spielt, das kommt rüber, dass sie weiß, sie hat nun diesen Jahrgang und der ist so und so lange gereift und der hat die Farbe verglichen mit den früheren oder späteren Jahrgängen. Und je reifer der Portwein, desto länger steht der auch, ohne dass er schal wird. Also das haben wir zum Beispiel in der Sitzung dann selber erfahren können.
Ja, das merkt man ja vielleicht auch in anderen Bereichen. Das, was man selber kennt, das kann man ganz anders rüberbringen.
Ja.
Ne? Das gibt dann auch den Schauspielenden nochmal mehr Glaubwürdigkeit und Sicherheit dann auch, ne? Es ist super, was ihr da für Wege geht.
Ja.
Ja, jetzt hast du so tolle Sachen da gemacht und jetzt hörst du wirklich auf.
Ja.
Willst ja immer noch nicht glauben. Wann ist wirklich dein allerletzter Tag?
Also offiziell ist es der 31. Juli. Am 1.8. sind offiziell Vania und Andreas Brendel die Theaterleiter. Und ich denke, die letzte Vorstellung eines Stücks unter meiner Regie wird am 12. Juli stattfinden.
Welches wird es sein?
Anneliese, jetzt wird gefeudelt.
Ein Kehraus für dich im Theater. Ja. Ein Einpersonenstück?
Ein Einpersonenstück, entworfen und geschrieben von Annika Stöver, die auch die Anneliese spielt. Mhm. Inszeniert von ihrem Partner Stefan Wilde, der hier auch schon gespielt hat. Mhm. Und mir, aber die beiden machen das zusammen in Berlin. Ich bin dann zweimal jeweils einen Tag da und gucke mir das an und übernehme dann die letzte Probenwoche. Mhm. Also 3/4 Stefan, 1/4 ich so ungefähr oder noch kleinerer Prozentsatz. Und sie hat Ausschnitte oder Elemente von dieser Rolle schon mal präsentiert in den Programmen, die sie hier mit ihrer Kollegin gemacht hat. Also Anneliese ist eine Putzfrau aus der Gegend. Mhm. Er spricht also auch mit einem entsprechenden norddeutschen Akzent.
Ja.
Und berichtet so aus ihrem Leben. Ja, neulich, da war ich doch mal auf dem Dachboden, nicht? Und da habe ich dann so rumgeguckt und habe da was gefunden. So alte Klamotten. Und sie glauben's ja nicht. Nach so vielen Jahren, das hat mir noch gepasst. So ein schöner alter Schal.
Jetzt super.
Nur so ein Beispiel mal so ein bisschen angedeutet, aber.
Also wenn die Schauspielende ausfallen würde, könntest du glatt einspringen.
Wenn ich den Text habe vielleicht, ja.
Ja, und wenn du dann wirklich AD sagst, was hast du dann vor?
Ich schreibe seit Anfang 24 Opernkritiken für ein englischsprachiges Online-Portal Seen and Heard International. Mhm. Und seit Sommer 25 auch Theaterkritiken für ein anderes ähnliches Portal, The Theatre Times. Das ist eine sozusagen ehrenamtliche Tätigkeit. Also ich werde für das Schreiben und für das Veröffentlichen nicht bezahlt, aber ich kriege die Pressekarten als Kritiker. Mhm. Und damit werde ich weitermachen.
Okay. Ja, Daniel, also ich freue mich, wie gesagt, dass du nochmal den Weg zu uns ins Studio gefunden hast.
Sehr gerne.
Und wie gesagt, ich bin sehr traurig. Ich habe aber ja auch schon Stücke mit Vania und Andreas Brendel gesehen. Ich glaube, du gibst das dort in gute Hände. Und ich wünsche dir alles, alles Gute für den neuen Weg, den du dann gehst.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und ja, ich bin auch sicher, dass das Theater unter der Leitung von Vania und Andreas Brendel weiterhin erfolgreich sein wird.
Toi, toi, toi. Dankeschön.
Danke auch.
Tja, Corinna, dann heißt es bald für Daniel Time to Say Goodbye. Ich bin wirklich traurig.
Das kann ich verstehen. Also ich finde es auch wirklich sehr bemerkenswert, wenn jemand da so viel Leidenschaft und so viel Zeit reinsteckt, um eben halt anderen Menschen eine Freude auch mit Kultur und mit Schauspielkunst zu bieten.
Da ist er wirklich mit viel Herzblut dabei. Aber das ist ja nicht das Aus für das Piccolo Teatro Hafentheater. Er übergibt das Haus an engagierte Hände.
Und ich bin mir sicher, die beiden machen das ganz toll.
Das stimmt. Wir wünschen den Nachfolgern Vania und Andreas Brendel schon heute viel Glück und viel Erfolg. Und wir beide werden sicherlich noch zahlreiche Aufführungen dort besuchen, oder?
Also wir werden sicherlich beide nochmal ein Stück dort besuchen und da einen gemeinsamen Abend verbringen. Und wir können alle Hörer und Hörerinnen nur dazu einladen, auch mal im Piccolo Theater eine Vorstellung mit zu genießen.
Also bis zur nächsten Aufführung.
Bis dann. Tschüss. Tschüss.
Vom Deich ins Ohr. Der Bremerhaven-Podcast.